Deutschlandfunk Interview.
In mehreren Bundesländern hat die Schule wieder begonnen. Kein normales Wiedersehen nach den Ferien. Denn erstens waren die meisten Schulen auch vor den Ferien geschlossen. Und zweitens, es handelt sich um einen Schulbeginn unter Corona-Bedingungen. Auch die übrigen Bildungs- und Freizeitangebote nehmen den Betrieb wieder auf. Neben Sportvereinen auch die Musikschulen. Im Fachverband der öffentlichen gemeinnützigen Musikschulen sind mehr als 900 Musikschulen organisiert. Etwa 1 Million Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten Unterricht. Erteilt wird dieser Unterricht von rund 35.000 Musikpädagoginnen und Pädagogen. Einer von ihnen ist Tilman Fischer. Er leitet die Rheinische Musikschule in Köln, die in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen feiern wollte. 1845 gegründet, damit nur 2 Jahre jünger als das Leipziger Konservatorium, das auf Felix Mendelssohn Bartholdy zurückgeht. Ich habe Tilman Fischer vor der Sendung gefragt, wie findet der Instrumentalunterricht in Corona-Zeiten statt?
Der Musikunterricht findet in erster Linie mal eingeschränkt statt und an manchen Stellen auch improvisiert. Eingeschränkt bedeutet, dass wir mittlerweile ganz froh sind, dass wir ungefähr 2 Drittel des Unterrichts tatsächlich wieder als Präsenzunterricht starten können. Es bedeutet aber, dass natürlich wichtige Teilbereiche überhaupt nicht stattfinden. Zum Beispiel alle Chöre müssen abgesagt werden. Die meisten Ensembles müssen abgesagt werden. Und was uns in unserem Jubiläumsjahr eigentlich am meisten schmerzt, ist, dass so ganz bestimmte Projekte, mit denen wir in unserem Jubiläumsjahr auf die gesellschaftliche Relevanz von Musik bzw. musikalischer Bildung hinweisen wollten, ausfallen müssen. Dazu gehört zum Beispiel die Kinderoper Brundibar von Hans Krasser, die aus dem Konzentrationslager Theresienstadt überliefert ist, die meines Wissens in Köln noch nie aufgeführt wurde. Es ist ein Werk des zeitgenössischen italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino dabei für 104 Flöten. Na, und wer wäre denn besser prädestiniert, 104 Flöten auf die Bühne zu bringen als eine Musikschule? Unsere internationalen Begegnungen, die halten wir auch für wichtig, um Vorurteile abzubauen und so weiter. Mhm. Das fällt alles aus.
Sie sagten eben, 2 Drittel des Präsenzunterrichts finden wieder statt und das fehlende Drittel?
Fällt aus.
Fällt aus.
Ersatzlos, okay. Leider. Mhm. Und bei dem Präsenzunterricht können wir ganz klar sagen, ein Teil wird im Distanzunterricht online analog wie bei den Schulen durchgeführt.
Wie geht Online-Musikunterricht? Also wie stimmen Sie zum Beispiel die Geige oder das Cello eines Schülers auf Distanz?
Ja, genau. Wie Sie sagen, der Ton wird durchgegeben und es dauert alles ein bisschen Zeit. Und Sie sprechen eigentlich einen Aspekt an, der wahrscheinlich für alle Bereiche unserer Gesellschaft gilt. Wir sind in einer Pionierposition. Wir müssen ausprobieren, wir müssen improvisieren. Und wir dürfen sagen, dass wir bis jetzt sehr erfolgreich sind. Es funktioniert.
Was passiert, wenn ein positiver Corona-Fall unter den Schülerinnen und Schülern oder den Lehrerinnen und Lehrern gemeldet würde?
Da ist eigentlich die Musikschule, Gott sei Dank, in zweiter Reihe, denn dann kommt eigentlich das Gesundheitsamt. Die prüfen, die machen die Rückverfolgungen und wer Kontakt hat, muss in Quarantäne.
Müssen Sie denn Klassen schließen?
Also wir hatten den Fall bisher noch nicht. Sollte ein bestätigter Verdachtsfall vorliegen bei einem Schüler, dann wird mit Sicherheit die entsprechende Kollegin oder der Kollege entsprechend in Quarantäne gehen müssen. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir finden eine Vertretung oder es muss halt ersatzlos ausfallen. So ist das.
Also der Schulstart 2020 wird kein normaler?
Nein, nicht wie die Jahre zuvor.
Ja. Könnte Corona auch für neue Lehr- oder Lernmethoden sorgen?
Das auf jeden Fall. Also wir merken auch einen richtigen Innovationsschub. Wir haben aber auch ganz ernste Diskussionen. Es gibt das Lager, das sagt, Vorsicht, ihr öffnet eine Büchse der Pandora, denn wir wissen, dass es ja Online-Tutorials gibt. Gleichzeitig wissen wir aber auch, es ist auf keinen Fall verkehrt, sich digital zu rüsten. Und wir werden einige Konzepte mit Sicherheit in der Zukunft übernehmen. Ich würde allerdings von meiner Seite ganz klar sagen, die große Stärke und Kernkompetenz der Musikschulen ist der Präsenzunterricht. Das gilt ja auch ganz besonders für die Menschen, die zu uns kommen, die zum Beispiel einen Förderbedarf haben oder in besonders schwierigen Lebenssituationen sind. Diese Regelmäßigkeit einer Präsenz in einer geschützten Umgebung, den die Musikschule ja bietet, ist nicht zu unterschätzen. Gleichwohl arbeiten wir auch daran, derzeit unsere Satzung dahingehend zu erweitern, dass zum Beispiel ein bestimmter Anteil an Distanzunterricht in Zukunft für den Fall der Fälle. Wir haben ja auch schon Unterrichtsausfälle wegen Unwetter gehabt, dass wir da eine gewisse Quote zum Beispiel zulassen. Aber aus meiner Sicht ganz klar, unser Kernkompetenz, unser Kerngeschäft ist der Präsenzunterricht.
Sie haben eben schon beschrieben, wie Sie gern gefeiert hätten, den 175. Geburtstag. Schauen wir ein bisschen auf die Geschichte der Rheinischen Musikschule. Wie kam es überhaupt zu der Gründung?
Musikgeschichtlich finde ich besonders interessant an dieser Geschichte der Rheinischen, dass man da heute ganz deutlich ablesen kann, eine richtige Begeisterungswelle in der bürgerlichen Gesellschaft der damaligen Zeit, die mit Begeisterung diese Musik Beethovens und Händels gefeiert haben und händeringend nach Möglichkeiten gesucht haben, größere Werke aufzuführen. Man muss natürlich auch sagen, das waren die Zeiten, in denen es noch nicht diese klassischen professionellen Strukturen gab. Sehr vieles war semi-professionell bis amateurhaft besetzt. Aber diese Begeisterung, diese Stücke aufführen zu können und dann entsprechende, auch Laienmusiker zur Verfügung zu haben, die kann man ganz deutlich herauslesen.
Mhm. Ja. Herr Fischer, wir blicken ins 21. Jahrhundert. Die gymnasiale Oberstufe wurde vor rund einem Jahrzehnt auf G8 verkürzt. Bald soll es in einigen Bundesländern wieder G9 geben, in Nordrhein-Westfalen ab 2025. Welche Auswirkungen hat dieser Zickzackkurs für die Musikschulen?
Also die Kürzung der gymnasialen Oberstufe auf 8 Jahre, die hatte enorme Auswirkungen auf die Arbeit der Musikschulen. Denn es fehlte im Prinzip auch in den großen Ensembles und in der musikalischen Biografie einfach ein komplettes Jahr. Damals gab es ja auch die ganz großen Warnrufe, nicht nur von den Musikschulen, sondern auch von den Sportvereinen, von den Trägern der Traditionsvereine, dass da sehr vieles zerstört würde. Wir haben damals ja auch gesagt, wir wurden auch gewarnt und das war im Prinzip zu Beginn meiner Amtszeit, dass durch diese Kürzung der gymnasialen Oberstufe wahrscheinlich unsere großen Jugendensembles alle zusammenbrechen werden.
Weil die Kinder einfach in der Schule sind noch.
Ja, erstens haben sie weniger Zeit, weniger Freizeit. Und sie müssen sich auf das Abitur konzentrieren und ihnen fehlt ein Jahr musikalische Biografie. Und damit also natürlich auch Fähigkeiten, natürlich. Und das war einer der Gründe, dass wir gesagt haben, wir verstärken jetzt unsere internationalen Jugendbegegnungen, um dadurch auch diese Jugendensembles interessanter zu machen, sodass also trotz schulischem Druck die Jugendlichen und Kinder noch viel mehr Spaß haben, daran teilzunehmen.
Und das hat funktioniert?
Das hat sehr gut funktioniert, ja. Also wir haben in den letzten Jahren sogar ein großes Wachstum unserer Jugendensembles. Das ist vor allem das Symphonische Jugendblasorchester und das Jugendsymphonieorchester. Also die sind auf Wachstumskurs, quantitativ und qualitativ. Also das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt, was die Rückbewegung angeht, wir haben ja da schon mit den Schulen und mit Verantwortlichen gesprochen. Unsere Einschätzung ist, dass sich das wenig auswirken wird. Es wird kein Zurückgeben vom Ganztag, glauben wir. Das heißt, da wird sich wenig ändern für uns. Wir arbeiten weiter daran, in den Schulen präsent zu sein. Dass man also nicht mehr die klassische Musikschule hat, zu der man nachmittags nach der Schule hingeht, sondern wir arbeiten weiter daran, dass die Musikschule in den Schulen, dort, wo die Kinder und Jugendlichen heute eigentlich fast den ganzen Tag verbringen, auch präsent ist.
Ganz zurück zum Anfang. Ab 1845 war der Unterricht an den Musikschulen kostenlos. Das ist er heute nicht mehr. Warum wurde diese ursprüngliche Idee aufgegeben?
Ich vermute 2 Ursachen. Das eine ist natürlich, dass wenn die Musikschulen diesen Unterricht anbieten, in einer gewissen Form refinanziert werden muss. Das ist das eine. Und zum anderen, es gibt Formen des Musikunterrichts, es ist der Einzelunterricht in bestimmten Instrumenten, bei dem die Kostenpflichtigkeit Sinn macht, weil es sonst auch an Wertigkeit verlieren würde. Es gibt aber Musikunterricht, von dem wir uns dringend wünschen, dass er kostenlos angeboten werden könnte. Zum Beispiel die gesamten Ensemble-Sachen, die ganzen Outreach-Projekte oder inklusiven Projekte. Da würden wir uns sehr wünschen, dass das kostenlos wäre in Zukunft. Aber das ist einfach auch eine Frage der Finanzierungsmöglichkeiten der Kommunen. Die sind eingeschränkt, denn die Musikschulen und die musikalische Bildung ist nach wie vor leider immer noch ein Teil der sogenannten freiwilligen Leistungen der Kommunen. Und wenn bei den Kommunen natürlich finanzielle Engpässe entstehen, sind die freiwilligen Leistungen die ersten, die Kürzungen hinnehmen müssen.
Das steht auf dem Wunschzettel für die nächsten 175 Jahre.
Mit Sicherheit, jawohl.
Tilman Fischer, Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Heinemann.